zwar möchte ich euch da jetzt heute als Einleitung, möchte ich euch mal mitnehmen zu mir ins Geschäft. Und zwar haben wir bei uns da gerade ziemlich große, ja, so Programm, ja, so eine Zukunftsvision, würde ich mal ein bisschen sagen. Die läuft unter dem Motto Outstanding Leadership. Übersetzt heißt es hervorragende Führung. Und ich möchte euch mal vorlesen, was unsere Geschäftsführung sich da so drunter vorstellt, wie man ja, zu führen hat, wie man seine Abteilung leitet. Führungskräfte tragen bei uns eine große Verantwortung, denn nur motivierte und leistungsbereite Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Garanten für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg. In einer sich ständig veränderten Arbeitswelt. Exzellente Führungskräfte zeichnen sich somit vor allem eines aus. Die Fähigkeit, gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Leistungsgemeinschaft zu schaffen, in der jeder Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter gerne arbeitet und sich wohlfühlt. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, muss jede Führungskraft wissen, worauf es bei uns in puncto Führung ankommt. Dazu bedarf es einer klaren und verlässlichen Ordnung unserer Führungsleitlinie. Ihre zugrunde liegen die beiden tiefgreifenden Überzeugungen, dass nur Mitarbeiter, mit denen wir fair, partnerschaftlich und respektvoll umgehen, Wert schaffen. Loyalität und Integrität die Basis jeder Führungsverantwortung sind und es für jede Führungskraft bei uns selbstverständlich ist, sich mit dem Firmeninteresse zu identifizieren und diese aktiv zu unterstützen. Von diesen Überzeugungen ausgehend konkretisieren wir mit der Leitlinie unseren grundlegenden Führungsanspruch und verdeutlichen, an welchen Maßstäben sich Führung bei uns in Bezug auf Verantwortung, Kommunikation, Kundenorientierung, Veränderung und Mentorship orientieren muss, um erfolgreich zu sein. Also starke Worte und da wird auch richtig viel investiert. Also das sind über 200 Führungskräfte und die werden ja mehrtägig geschult. Also das kostet richtig Geld und Ressourcen. Und da wird richtig viel investiert, damit eine gute Führung da ist und eine gute Leitung. Aber wie ist denn das eigentlich bei einer Gemeinde? Ja, bei einer Gemeinde, da bedarf es auch Führung, da bedarf es auch Leitung. Und auch hierzu hat die Bibel was zu sagen. Wie die Führenden und Leitenden denn ausgestattet werden sollen. Zum Beispiel durch die Gabe des Heiligen Geistes. Und was da heute in unserem Bibeltext aus Epheser 4, 11 bis 17, ja, was da drin vorkommt, da hören wir dann nachher mehr vom Rainer.
Ja, guten Morgen auch von mir. Ich war ja heute schwer versucht, in kurzer Hose zu predigen. Aber ich habe gedacht, ehe sich manche vielleicht während der ganzen Predigt fragen, warum hat er eine kurze Hose an, mache ich es lieber klassisch, aber beim nächsten Mal dann vielleicht. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich heute kein Talar anhabe, dass ich kein Pfarrer bin und hier im Talar stehen muss. Da bin ich schon mal bei diesem Wetter ganz froh. Ich weiß nicht, ob euch irgendwas durch den Kopf gegangen ist, als der Ruben das jetzt so vorgelesen hat. Mir sind zwei Sachen durch den Kopf gegangen. Das eine, man kann von dem Prigozhin, also der gestern so einen kleinen Aufstand geprobt hat, kann man einiges lernen. Seine Leute, seine 25.000 Kämpfer, die identifizieren sich ganz stark mit ihm. Warum? Weil er einer von ihnen ist oder sich zumindest so gibt. Er hat keine Angst, an der Front zu sein. Er kümmert sich um seine Leute, ist bei den Beerdigungen. Und das, glaube ich, löst viel aus, viel Positives für seine Leute. Von den russischen Offizieren und Generälen hat man eher so das Gefühl, die haben Angst, an der Front zu sein. Und von daher ist die Moral in der russischen Armee auch nicht so hoch. Also das ist was, was man von Prigozhin auf jeden Fall lernen kann oder von seiner Inszenierung, je nachdem, was da echt ist und was Show ist. Und das Zweite, was mir durch den Kopf gegangen ist, Ruben, bist du bei diesen 200 dabei? Ja, ich hab's doch gedacht, genau, wenn du jetzt Nein gesagt hättest, hätte ich nämlich gesagt, dann haben sie dein Leitungspotenzial noch nicht erkannt in deiner Firma. Ah, ich hab's doch gedacht, genau. Leitung einer Gemeinde. Wir haben die letzten Monate im Gemeindeleitungskreis uns mit dem Thema beschäftigt und genau nämlich mit der Bibelstelle, um die es heute Morgen geht. Weil wer der Mitgliederversammlung im April in Mohat mit dabei war oder vor zwei Wochen hier beim Gottesdienst, der weiß das ja, dass eines Teil unserer Leitlinien vom Gemeinschaftsbezirk so formuliert ist: Erkennen und Einbringen der persönlichen und geistlichen Gaben. Erkennen und Einbringen der persönlichen und geistlichen Gaben. Erkennen und Einbringen heißt, dass man sie erstmal erkennt, natürlich. Sonst kann ich sie nicht einbringen. Was ich nicht erkenne, kann ich nicht einbringen. Also muss ich über die Gaben des Heiligen Geistes ein bisschen Ahnung haben und ich sollte meine Gaben kennen, dass ich sie auch einbringen kann. Und ich habe vor zwei Wochen schon gesagt, manchmal ist es tragisch, wenn Christen nicht einmal den Unterschied zwischen Gaben und Früchte erkennen. Manche sagen, das hört man immer wieder, die Liebe ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Das stimmt leider nicht, sondern das ist eine Frucht. Schreibt Paulus im Galaterbrief, Liebe wächst an mir, an uns. Und ich glaube, das ist auch ein lebenslanger Wachstumsprozess, dass diese Liebe Gottes durch mich, durch uns hindurch sichtbar wird. Aber das ist zum Beispiel so eine Sache, was man wissen sollte. Und im Neuen Testament haben wir ja unterschiedliche Gabenaufstellungen, Gabenzusammenstellungen in den Briefen von Paulus. Und an einer Stelle wird es ganz konkret in Richtung Gemeindeleitung. Und das ist die Stelle, mit der wir uns heute Morgen beschäftigen. Und man kann ja ganz unterschiedliche Vorstellungen haben, wenn man an Gemeinde und Gemeindeleitung denkt. Von was man sich da leiten lässt. Von Traditionen, von persönlichen Erwartungen oder Vorlieben, von gesellschaftlichen Einflüssen oder vom Vereinsleben um uns herum. Bei der letzten Wahl zum Gemeindeleitungskreis habe ich Herrn Johannes gefragt, falls sich noch jemand erinnert. Er ist ja im Schützenverein oder war im Vorstand oder bist es noch. Habe ich ihn ja gefragt, wie kommt man denn in den Vorstand vom Schützenverein? Wer kommt denn da rein? Und dann hat er gesagt, der am meisten schafft. Der am meisten schafft. Das ist auch unser Verständnis von Gemeindeleitung. Der am meisten schafft oder am meisten redet, der kommt in den Vorstand, in Sportvereine, Schützenverein, Kleingezüchtervereine, Chöre. Von was ist unsere Vorstellung von Leitung, von Gemeindeleitung geprägt? Gesellschaft, Vereinsleben um uns herum oder vielleicht dann doch vom Neuen Testament. Aber auch da wird es spannend, weil wir kein einheitliches Bild von Leitung im Neuen Testament finden. Vielleicht denken wir als erstes an hirtliche Leitung. Das ist so eine der Dinge, die wir im Neuen Testament finden. Aber wenn Paulus zum Beispiel von der Gabe der Leitung schreibt, dann geht es nicht um hirtliche Begabung, sondern da geht es vom griechischen Wort her, ist es das Wort, was man für den Steuermann eines Segelschiffes damals verwendet hat. Also wenn die rumgefahren sind auf dem Mittelmeer, dann gab es ja riesen Segelschiffe und der Steuermann, dieses griechische Wort hat Paulus verwendet für die Gabe der Leitung. Aber in diesem Text von heute, da sehen wir nochmal was Besonderes, finde ich, nämlich wie sich eine Gemeindeleitung zusammensetzen sollte. Und lesen wir mal diesen Text in Epheser 4, den ihr auf eurem Infoblatt auch findet. Er, also Jesus, ist es auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde der Leib von Christus aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selber ist, in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein, wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Jesus Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. Wir finden hier an dieser Stelle die Beschreibung eines Leitungsteams, beziehungsweise die Gaben, die in diesem Leitungsteam vorkommen sollen. Aber mindestens genauso interessant sind auch die Ziele von Leitung, die Paulus dann beschreibt in den Versen danach, was durch dieses Team, wenn es sich so zusammensetzt, erreicht werden soll. Geistliche Reife für die Gemeinde, im Glauben und in der Erkenntnis Gottes wachsen, der göttlichen Liebe, der Agape-Liebe Gottes an der Wahrheit festhalten, betrügerische Täuschungsmanöver erkennen, Jesus ähnlich werden, das heißt Früchte und Gaben des Heiligen Geistes entfalten, Wachstum erleben, Wachstum in der Qualität und Wachstum in der Quantität, also in der Tiefe und in der Breite, und dafür zu sorgen, dass jedes Gemeindeglied sich einbringt und so die Gemeinde als Leib Christi heranwächst, durch die Liebe Gottes dann aufgebaut wird. Und darauf soll diese Gemeindeleitung achten. Paulus beschreibt die Gemeindeleitung mit 5 Gaben, die offensichtlich dort vorkommen sollen. Gabe des Apostels, der Prophetie, der Evangelisation, der Lehre und des Hirtens. Und das Zusammenspiel dieser Gaben bewirkt offensichtlich, dass diese Ziele, die er dann formuliert, dass die erreicht werden. Und dass die Gemeinde ganz organisch wächst, in die Breite, sich also vermehrt und in die Tiefe. Und ich würde mit euch gerne jetzt heute Morgen mal das anschauen, was diese 5 Gaben kennzeichnet. Ihr seht auf eurem Infoblatt hinten drauf so einen roten Faden. Und wir schauen uns einfach jetzt mal diese 5 an. Wir haben den Apostel. Ein paar Kennzeichen, was Apostel heißt. Da geht es nicht um die 12 Apostel. Das war nochmal was ganz Spezielles, die mit Jesus unterwegs waren. Sondern die apostolische Begabung ging auch weiter nach diesen 12, als die gestorben sind. Der Apostel schaut in die Weite. Er behält das Ganze der Berufung einer Gemeinde im Auge. Er denkt, plant, handelt langfristig und strategisch. Er gründet auch immer mal wieder Dienste. Er ruft Menschen, sendet Menschen, setzt sie in Bewegung. Und Apostel übersetzt heißt nichts anderes als Gesandter. Von daher ist jeder Christ in gewissem Sinne ein Apostel. Jeder Christ ist gesandt in die Familie, in den Betrieb, die Firma, oben ist ein Apostel von Jesus in der Firma Romelak. Und genauso als Vater in der Familie und in die Nachbarschaft. Also wir sind alle letztendlich Apostel, aber dann gibt es nochmal Menschen, die einen besonderen apostolischen Dienst haben, die irgendwas gründen, weil ihnen das Gott aufs Herz gelegt hat. Oder die sich besonders für Einheit unter Gottes Volk einsetzen. Manchmal auch ein besonderer Dienst der Leitung, dass Jesus solchen apostolischen Menschen etwas anvertraut, eine Verantwortung anvertraut. Die zweite Person, der Evangelist, da haben wir uns ja vor 2 Wochen damit beschäftigt, was die Gabe der Evangelisation hat. Ein paar Stichworte. Evangelist schaut in die verlorene Welt. Die verlorene Welt ist natürlich nicht nur in Afrika, Asien oder irgendwo. Im Gegenteil, da gibt es ja inzwischen viel mehr Christen als in Deutschland, sondern die verlorene Welt beginnt hier in Galdorf. Für einen Menschen mit einer evangelistischen Begabung, das ist nicht Parzani, Billy Graham oder ähnliche oder Hermann Reuer oder ähnliche, sondern das sind Menschen, denen es in einer besonderen Weise leichter fällt als anderen Christen, mit Nichtchristen oder mit entkirchlichten Menschen Kontakte zu knüpfen. Und die andere ermutigen, und das ist dann auch die Aufgabe in der Gemeindeleitung, ermutigt andere zur Weitergabe des Glaubens. Und auch hier haben wir wieder, wie bei allen Gaben, die allgemeine Beauftragung. Jeder Christ ist beauftragt, für Jesus Zeuge zu sein. Und das haben wir uns das letzte Mal genauer angeschaut. Aber manche haben nochmal die spezielle Gabe der Evangelisation. Manchen gelingt es besonders leicht, mit Nichtchristen oder entkirchlichen Menschen in Kontakt zu kommen. Man sagt so, nach wissenschaftlichen Untersuchungen 10-20% der Gemeindeglieder. Als ich letzten Sonntag das in Moharz so auch so durchgegangen bin, diese Gaben, kam hinterher jemand auf mich zu und hat gesagt, du, da habe ich mich am stärksten wiedergefunden. Mir fällt es leicht, mit anderen über den Glauben zu reden, und ich erlebe das auch immer wieder, dass andere auf mich zukommen, mir Fragen stellen, selbst Muslime. Und das fand ich richtig cool, weil die hatte ich gar nicht im Blick in Moha, dass sie dann sich da wiedergefunden hat und dass sie dann tatsächlich hinterher dann auf mich zukam und es so auch gesagt hat. Die Adler und ich haben dann auch für sie gebetet, dass die Gabe einfach nochmal stärker dann bei ihr hervorkommt. Der Hirte schaut in die Gesichter der Mitchristen. Er hat die ganze Herde im Blick, geht den Einzelnen nach, ermahnt und ermutigt Einzelne, zum Beispiel in der Seelsorge. Und er schaut, was die ganze Herde an geistlicher Nahrung benötigt. Auch hier haben wir wieder den allgemeinen Auftrag an alle Christen. Jeder soll sich um andere kümmern. Als Ausdruck von dessen, dass Gottes Liebe in uns lebt. Aber manche haben ein besonderes Herz für den Nächsten. Und die tun das besonders gern. Und das deutet dann auf die Gabe des Hirten hin. Der Hirte ist bewegt von der Frage, wie geht es ihm, wie geht es ihr? Und wie bei allen Gaben gibt es Chancen und Gefahren. Die Chancen liegen auf der Hand. Es wird jedem nachgegangen. Menschen werden fürsorglich betreut. Sie erfahren Ermutigung. Und die Chancen für die Gemeinde natürlich, niemand wird übersehen. Neue werden integriert, auch in größere Gemeinden mit Kleingruppen. Und sie erfahren dann Geborgenheit, Offenheit, Schutz in diesen Kleingruppen zum Beispiel. Aber genauso gibt es Gefahren, dass wenn zu viel Hirtliches im Spiel ist in der Gemeindeleitung, dann kreist man nur um die vorhandenen Schafe. Kommt es zu so einem gewissen Kuschelchristentum, dann ist man immer offen für andere. Die Gemeinde kommt auch nicht voran, sie wächst nicht. Irgendjemand bockt immer, und weil der bockt, dann kümmert man sich um ihn. Und wenn einer bockt, kann er auch viel verhindern, wenn er dann immer im Mittelpunkt steht. Die Gefahr ist auch, dass der eigene Stallgeruch betont wird, die eigene Sprache. Manche Gemeinden haben auch so eine spezielle Sprache, die andere Menschen gar nicht verstehen, wenn sie dazukommen. Und manchmal trauen sich auch hirtliche Menschen nicht, Korrektur weiterzugeben. Der Lehrer schaut in die Bibel, studiert das Wort Gottes, lehrt es verständig, liebt das Wort Gottes und kann Menschen im Wort Gottes gründen. Und auch hier haben wir wieder eine allgemeine Funktion, allgemeine Möglichkeiten für alle Christen, natürlich durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist schließt allen Christen das Wort Gottes auf. Jeder kann das Wort Gottes verstehen. Die Aufgabe vom Heiligen Geist, eine der wesentlichen Aufgaben, so beschreibt Jesus in den Abschiedsreden im Johannesevangelium. Aber manche haben nochmal eine besondere Begabung, Zusammenhänge des Wortes Gottes so zu erklären, dass eben die Gemeinde gegründet wird im Wort Gottes. Dass sie Zusammenhänge erkennt und sich Zusammenhänge erschließt. Lehrer verteidigen auch die Glaubwürdigkeit der Bibel. In der Theologie nennt man das Apologetik. Und es gibt auch hier wieder Chancen und Gefahren. Die Chancen, die stehen hier im Text, Stabilität, Reife, gute Ausrüstung der Gemeindeglieder, auch um Irrlehren oder Einseitigkeiten zu erkennen, Begründung in der Heiligen Schrift, Motivation zum eigenen Bibellesen. All das sind die Chancen, aber die Gefahren sind natürlich auch eine gewisse Starrheit, Kopflastigkeit, Dogmatismus, auch so ein theologisches Wort, also dass man halt einzelne Lehrinhalte absolut setzt, Wahrheiten absolut setzt und manchmal auch eine fehlende Flexibilität. Der fünfte im Bunde, der Prophet, schaut in die Tiefe der Erkenntnis Gottes. Er spürt das Herz Gottes in besonderer Weise, manchmal tatsächlich auch mit körperlichen Schmerzen. Er hört, was Gott besonders wichtig ist, und er hört die Stimme Gottes nochmal auf einer relativ leichten Art und Weise und kann das Gehörte weiterleiten. Und auch hier wieder die allgemeine Funktion oder die allgemeinen Begabung für alle Christen. Jeder Christ kann die Stimme Gottes hören, sagt ja Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Aber manche haben dann nochmal eine besondere Ausprägung, dass sie die Stimme Gottes nochmal besonders leicht hören oder die Stimme des Heiligen Geistes, um genauer zu sein. Ein Prophet hat auch die Verantwortung, das, was er sagt, dann auch wirklich weiterzugeben. Ich war am Freitag in Schwäbisch Hall in der Dienstbesprechung und habe das auch ein bisschen vorgestellt. Und dann haben sie mich gefragt, ja, wie fängt man denn an, die prophetische Begabung zu entdecken? Dann habe ich gesagt, wir machen das jetzt in Geilauf immer so gerade bei den Gebetstreffen, dass ich immer frage, gab es noch irgendwelche Gedanken aus der Gebetszeit heraus? Also, dass man das nicht gleich so mords hochhängt, sondern Gott redet in Gebetszeiten. Und wenn wir hinterher zusammentragen, dann erlebt man manchmal überraschende Dinge, dass zwei zum Beispiel den gleichen Gedanken haben. Und das ist dann schon mal ein hoher Hinweis, dass Gott da geredet hat, wenn so ein Zufall passiert. Es gibt Chancen und Gefahren. Wenn man durch so einen Eindruck oder im Gebet im Herzen betroffen ist, dass dann Buße oder Umkehr passiert. Oder dass man neue Ermutigung erfährt. Motivation für den Glauben. Motivation bei Müdigkeit, Resignation. Und für die Gemeinde natürlich um Wegweisung, Ermutigung und Klärung. Das Hoffnungsfest ist durch einen prophetischen Gedanken in der Gebetszeit entstanden. Wenn wir dem nicht gefolgt wären, hätte es das Hoffnungsfest nicht gegeben, damals im November 21. So ganz praktisch kann das werden. Und auch hier natürlich dann auch Gefahren. Man kann auch manipulieren durch prophetische Eindrücke. Oder dass manche Christen in eine gewisse Unmündigkeit kommen, dass sie erstmal einen prophetischen Gedanken brauchen, um irgendeine Entscheidung zu treffen. Aber Gott mutet uns manchmal auch zu, eigenständig zu entscheiden, weil unser Verstand ist ja hoffentlich auch vom Heiligen Geist durchdrungen. Und prophetische Gedanken sind immer auch ein bisschen persönlich gefärbt. Und darum muss alles geprüft werden. Das schreibt Paulus auch ganz betont, prüfet alles und behaltet das Beste. Und das Kriterium für Prüfung, dass es Resonanz findet in meinem Herzen. Ich spüre immer dann, oder ich hoffe, dass ich das immer richtig spüre, wenn irgendeine Sache in mir bleibt. Wenn man so zusammenträgt von der Gebetsgemeinschaft und dann sagt jemand was, ich hatte den Gedanken und ich merke, der beschäftigt mich immer noch, auch nach einem Tag oder zwei Tage. Das ist für mich immer so ein Indikator, dass dieser Gedanke von Gott sein kann. Oder so ein persönliches Aha-Erlebnis, wo man sofort spürt, das ist für mich. Bestätigung durch andere Christen, das ist auch ein Teil der Prüfung, dass andere mit ihren Gaben das bestätigen. Soweit diese fünf Begabungen, die in der Gemeindeleitung vorkommen sollen. Und zum Schluss blicken wir nochmal, welches Ziel Gott sich dabei gedacht hat. Er hat gegeben. Er hat gegeben. Und wenn manche Begabungen nicht offensichtlich sind, dann müssen wir schauen, dass wir die Gaben entdecken, weil er hat es gegeben. Und dann passiert sowas wie in Mohart letzten Sonntag, dass dann jemand auf mich zukommt und sagt, du, ich finde mich in dieser Gabe der Evangelisation wieder. Dass man Gaben entdeckt. Für den Dienst auszurüsten. Das griechische Wort, was da steht, heißt wörtlich übersetzt einzurenken. Und damit sind wir bei diesem Bild vom Leib, Gemeinde als Leib. Wenn ein Arm ausgekugelt ist, dann muss man ihn wieder einrenken, damit er seinen Dienst als Arm tun kann. Und das ist Aufgabe der Gemeindeleitung. Menschen auch darauf anzusprechen, du hast doch diese Gabe, setze doch ein. Das ist ein wesentlicher Punkt, was aus der Gemeindeleitung herauskommen sollte. Dass die Gemeinde aufgebaut wird, nicht auferbaut, sondern aufgebaut. Dass sie wächst in der Erkenntnis und in der Breite, in der Anzahl. Und er hat gegeben, das kann man nie oft genug sagen, weil er hat gegeben, das bedeutet Demut. Gott hat es gegeben, Gott hat mir meine Begabungen gegeben. Und das heißt zum einen, dass ich dankbar, demütig bin, aber dass ich auch eine Verantwortung habe, die einzusetzen. Dass ich meine Gaben nicht zurückhalte, sondern sie einzusetzen. Gaben sind Geschenke, keine Auszeichnung. Und darum ist es mit der Demut so wichtig. Und so wie Paulus es beschreibt, soll eben in der Gemeindeleitung sollen diese fünf Gaben vorkommen. Und wenn einzelne Gaben fehlen, dann ist die Gefahr der Einseitigkeit. Und darum gilt es, wie für die Gemeinde insgesamt, auch für die Gemeindeleitung, dass diese Gaben entdeckt werden, erkannt werden und eingebracht werden. Und dann kann so eine gesunde Balance entstehen. Und das, was Paulus dann beschreibt, das Faszinierende, was er beschreibt am Schluss, so wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Das ist doch echt ein starkes Ziel für jede Gemeinde. Soweit diese Gaben, was heißt das konkret? Ihr habt es auf eurem Infoblatt. Wir sollen Täter des Wortes sein, nicht nur Hörer. Also wir sollen das, was wir erkennen, umsetzen. Dass wir auch in der Gemeindeleitung diese Gaben haben und dass sie in einer gesunden Balance sind. Dass jeder von uns seine Gaben kennt und einbringt, so wie es wunderbar in unseren Leitlinien vom Bezirk formuliert ist. Und der Gabentest, Harald hat mich vorhin gefragt, wie man denn seine Gaben erkennt. Erika Genzer hat ihn dann auf den Gabentest hingewiesen und es gäbe es sicher bei mir. Hat er gesagt, dann habe ich gesagt, ja, das gibt es bei uns, das können wir dann mal machen im Beta-Kurs. Genau, also die Gaben erkennen, seine Gaben kennen und die Gemeindeleitung soll dafür sorgen, dass es geschieht. Die Gemeindeleitung soll nicht mehr schaffen als die anderen. Das ist nicht Job der Gemeindeleitung, sondern die Gemeindeleitung soll dafür sorgen, dass die Gemeinde zugerüstet aufgebaut wird, dass jeder seine Gaben einbringt. Und die praktisch anfallenden Aufgaben, zum Beispiel am Samstag die Zisterne putzen, das ist Aufgabe von allen, nicht speziell von der Gemeindeleitung. So hat sich das Gott gedacht und so geschieht es dann, hoffentlich, dass die Gemeinde wächst in der Erkenntnis, in der Tiefe, aber genauso in der Breite. Ich würde gerne noch beten, lade euch ein, dazu aufzustehen. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort das beste Führungskräfteprogramm ist, das wir haben. Ich danke dir auch, dass viele Firmen, bewusst oder unbewusst, manches aus deinem Neuen Testament heraus umsetzen. Und ich danke dir, dass du, Heiliger Geist, nochmal in ganz besonderer Weise uns begaben kannst. Jeden von uns, aber in besonderer Weise auch diejenigen, die Leitungsverantwortung übernommen haben. Und ich bitte dich, dass du das tust. Dass du uns unsere Gaben deutlich machst. Und dass diese Balance, von der wir da lesen in der Gemeindeleitung, dass die auch hier bei uns sichtbar wird. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen. und dass wir uns deinem Führungsprogramm anvertrauen können.